wunderbaren Willkommen in einer neuen Folge zum Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich bin Mama vom kleinen Henry. Ich habe mit Janine gesprochen, einer echten Mama aus unserer Community. Ich bin total froh, dass sie sich den Zeit und den Mut genommen hat, mit mir zu reden. Denn das Thema ist kein einfaches. Sie erzählt von der Frühgeburt ihres Sohnes. Ich war zum Zeitpunkt des Gesprächs noch hochschwanger und weiß daher, dass das Thema ein sehr sensibles ist, besonders für Baldmamas, die vielleicht kurz vor ihrer eigenen Geburt stehen. Aber auch für alle anderen Frauen, die Ähnliches erlebt haben oder vielleicht auch nicht. Das Thema ist einfach ein sehr wichtiges, aber kein sehr einfaches. Dennoch finde ich es gut, darüber zu reden. Ich finde es gut, sich auszutauschen, zu zeigen, dass man nicht alleine ist mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten und vielleicht auch traumatischen Erlebnissen, die man durchmacht, so als Frau rund um die Geburt und Schwangerschaft. Und ich finde es wichtig, dass wir zeigen, dass es nichts gibt, worüber wir nicht reden dürfen oder können, weil es natürlich nichts gibt, wofür wir uns schämen müssen. Und das heißt nicht, dass wir irgendwas falsch gemacht haben oder dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Es heißt nur, dass wir stark sind und so einiges auf uns nehmen, um unsere kleinen Kinder zur Welt zu bringen. Die heutige Podcast-Folge wird gesponsert von der Telekom. Die kennt man ja als schnellen Internetanbieter, aber die können noch mehr. Sie haben das neue Nibo Babysensorarmband herausgebracht. Ich habe eines für meinen Kleinen bekommen und muss sagen, ziemlich cooles Teil. Und zwar, weil ich abends bisher immer folgende Situation hatte. Wenn mein Baby endlich eingeschlafen ist, habe ich mir ganz fest vorgenommen, all das zu machen, was den Tag über liegen geblieben ist, was meist eine ganz schöne Menge ist. Oder einfach mal selbst die Füße hochzulegen. Und was mache ich stattdessen? Genau, ich horche. Und zwar in allererster Linie, ob mein kleiner Schatz atmet und ob es ihm wirklich gut geht. Deshalb schleiche ich ständig und dann dauernd wie in ein Zimmer und prüfe, ob ihm zum Beispiel zu kalt oder zu warm ist. Kennt ihr das? Mit dem Nibo Babysensorarmband am Handgelenk meines Babys kann ich allerdings ganz beruhigt sein. Es misst nämlich in Echtzeit Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Temperaturempfinden. Die Messwerte sehe ich direkt in der App auf meinem Smartphone. Diese App hat ein intelligentes dreistufiges Benachrichtigungssystem und gibt Signale, wenn es Unregelmäßigkeiten gibt. Wenn also etwas sein sollte, kann ich ganz schnell reagieren. Praktischerweise gibt Nibo auch Bescheid, wenn mein Schatz aufgewacht ist. Das Armband ist übrigens aus atmungsaktivem Material und frei vom Kunststoffweichmacher Bisphenol A. Meine Abende sehen jetzt echt deutlich entspannter aus und ich kann endlich beruhigter schlafen, denn ich weiß dank Nibo, dass es meinem Baby gut geht. Und ich kann auch mal wieder in Ruhe ein Buch lesen, auch wenn ich nach zwei Seiten meist einfach selbst einschlafe. Aber dann schlafe ich besser, weil ich nicht mehr dauernd aufwache, um zu checken, ob es meinem Baby auch wirklich, wirklich gut geht. Übrigens klappt das auch für Mamas von Kleinkindern. Da passt das Nibo-Armband nämlich auch noch ganz wunderbar ums Handgelenk. Die Nibo-App wird momentan nur für Apple-Geräte angeboten. Das Gerät kostet einmalig 199,95 €. Ihr bekommt es unter www.telekom.de/Nibo, N-E-E-B-O. Ich habe es eben gerade schon ein bisschen erzählt. Ich bin ganz, ganz froh, hier mit Janine zu sitzen und mit ihr über dieses Thema zu reden und vor allen Dingen, dass sie den Mut hat und die Offenheit hat, mit uns darüber zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Hi.
Ja, hallo.
Wie geht es dir wohl jetzt hier so vor dem Mikrofon sitzend?
Ja, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber sonst geht es mir tatsächlich sehr gut und ich bin froh, dass wir heute darüber sprechen können.
Oder wir haben nämlich schon im Vorgespräch gesagt, das passiert zu selten, deswegen bin ich ganz, ganz dankbar. Und wir fangen ganz, ganz harmlos an. Du bist irgendwann schwanger geworden. Erzähl mal.
Genau, ich bin irgendwann schwanger geworden und wir haben uns auch riesig gefreut. Und die ersten 6 Monate der Schwangerschaft waren echt ein Traum. Ich hatte keine Übelkeit, mir ging es wirklich super. Ich habe auch lange noch Zumba getanzt. Wir haben geheiratet zwischendurch. Da habe ich auch noch schön getanzt. Es war super. Also die ersten 6 Monate waren toll.
Also dieses, was so manche haben, ich, so Übelkeit und total müde und total fertig und Kreislauf und so, das ist bei dir alles ausgeblieben?
Ist alles ausgeblieben. Also tatsächlich, das Einzige, ich mochte keinen Kaffee mehr trinken, aber ansonsten hatte ich echt eine schöne Schwangerschaft. Das war wirklich schön. Ich war sehr froh, dass ich keine Übelkeit hatte. So hat das auch am Anfang auch keiner mitbekommen. Und dann war das Geheimhalten doch sehr... Fiel einem sehr einfach.
Ich verstehe. Und nicht nur du hast dich gut gefühlt, sondern auch bei den Untersuchungen war erstmal lange Zeit alles gut, oder?
Genau, ich bin alle 4 Wochen hingegangen. Es war immer alles in Ordnung. Alle Untersuchungen waren top. Es war nie auffällig, dass irgendwas schwierig war beim Baby. Also es war alles echt schön.
Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
Ich habe mich wohl gefühlt. Mir ging es wirklich gut. Ich habe alles gemacht. Ich war dankbar, dass es alles so schön lief. Tatsächlich, ja.
Und irgendwann änderte sich das aber so ein bisschen. Magst du mal erzählen, wann so das erste Mal Komplikationen aufgetreten sind und welche Art von Komplikationen?
Ja, ich war in der 29. Schwangerschaftswoche ganz normal zur Kontrolle bei meiner Frauenärztin. Und die Untersuchung fing locker an. Ich setzte mich auf den Stuhl. Sie guckte rein und sie war auf einmal ganz still. Und sie wurde etwas nervöser und dann habe ich mir im ersten Moment nichts gedacht, aber dann hat sie gesagt, sie müssen ins Krankenhaus jetzt.
Okay, also das war so die erste Aussage, die du von ihr gekriegt hast.
Genau. Und ich sagte, wieso, was ist denn los? Und sie sagte, ja, ihr Gebärmutterhals ist verkürzt. Und ich habe mich vorher nie mit dem Gebärmutterhals auseinandergesetzt. Ich wusste gar nicht, was es war. Sie hat es mir ganz schnell erklärt. Ich musste mich schnell anziehen. Und musste, ja, sie hat mir eine Überweisung gegeben. Die Helferinnen vorne haben in 2 Krankenhäuser in Hannover angerufen und haben versucht, mich irgendwo unterzubringen. Und sie hat es mir, wie gesagt, nur schnell erklärt, Gebärmutterhals verkürzt, Kind kommt.
Okay.
Und mir liefen die Tränen. Ich war völlig aufgelöst. Ich wusste gar nicht, was passiert. Und habe damit auch überhaupt nicht gerechnet, weil für mich war es eine reine Routine-Kontrolle.
Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen, wie es sich anfühlt. Ich finde eh schon, man ist recht angespannt, oder so geht es mir zumindest bei Untersuchungen, weil man ja immer Angst hat, dass halt irgendwas nicht in Ordnung ist. Und mir fällt es auch auf, dass ich die Ärzte manchmal schon ein bisschen genau beobachte, wie reagiert sie wohl, wie lange dauert es, bis sie sagt, es ist alles okay. Also ich finde, man hat eh schon, na, bestimmt nicht alle, ich habe einfach so eine Sorge. Und es ist für mich unvorstellbar, wenn die so wahr wird. Kannst du sagen, wie du dich gefühlt hast in dem Moment? Oder war das einfach alles irgendwie so surreal, dass man es gar nicht in Worte fassen kann?
Ja, also bin da sehr blauäugig durch die ganze Geschichte gelaufen. Jede Kontrolle war super. Und auf einmal, bam, sagte der, ja, sie müssen jetzt ins Krankenhaus. Ihr Kind kommt. Verdacht auf Frühgeburt. Und ich war in Schockstarre. Also mir liefen, ohne dass ich es gemerkt habe, die Tränen. Ich hatte Adrenalin und ich hatte Angst. Ich hatte richtig dolle Angst.
Ja, was war deine größte Angst?
Meine größte Angst war, dass das Kind stirbt.
Ja.
Weil ich nicht wusste, was passiert, wenn ein Kind in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt.
Ist man in so einer Situation, ich glaube, ich wäre es nicht so richtig, ist man in der Lage, diese Ängste zu formulieren und diese Fragen zu stellen? Also, dass man zum Beispiel sagt, Moment mal, setze ich jetzt jemand mal kurz mit mir hin und erklärt mir, was passiert, wenn das Kind jetzt zur Welt kommt? Oder ist man, also geht das gar nicht, weil es einfach viel zu viel ist?
Also, ich muss sagen, ich habe mich dann, als ich im Krankenhaus war, damit auseinandergesetzt, weil sie mich da alle so ein bisschen runtergeholt haben. Beim Frauenarzt überhaupt nicht. Das hat gar nicht funktioniert.
Okay.
Als ich im Krankenhaus war und die mir erklärt haben, was jetzt passiert, da habe ich mein erstes ZTG bekommen und haben mir mich so ein bisschen zurückgeholt und haben gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind in guten Händen. Und erst da habe ich tatsächlich angefangen zu realisieren, was jetzt passiert, aber da war die Angst nicht mehr so dolle da, weil ich jetzt mich sicherer gefühlt habe.
Weil man vielleicht auch ein bisschen mehr was wusste. Kannst auch, wenn es ein bisschen theoretisch ist, kannst du uns auch noch mal kurz erklären, was dann so ein verkürzter Gebärmutterhals bedeutet und was das irgendwie für Konsequenzen haben kann, was sie dir damals erzählt haben?
Also wenn der Gebärmutterhals verkürzt ist, dann drückt das Baby sozusagen
sagen wir ja auf die Vagina, auf die Vulva.
Genau. Und wenn der wohl komplett weg ist, dann kommt das Baby.
Also hat es quasi keine Barriere.
Genau. Okay. Also nicht mehr den Halt, den es haben soll. Also es ist für mich auch immer noch schwer zu erklären.
Ja,
also
es ist ja auch irgendwie verrückt, was da drin alles los ist.
Richtig.
Ja.
Genau. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch ein bisschen mehr versucht, damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Was dieser Gebärmutterhals eigentlich macht und was es bedeutet. Sie sagte mir, der ist auf 2 Zentimeter.
Aber ja.
Was heißt das jetzt? Ja. Kann ich nichts anfangen? Sie müssen ins Krankenhaus. Was kann ich nichts mit anfangen? Also es war sehr schwierig. Auch die Erklärungen, es war alles immer noch in Fachsprache. Ich habe es mir auch irgendwie nur so ein bisschen erlesen.
Mhm, okay, verstehe. Ach, mir fällt das auch eh schon auf, dass ich bei Untersuchungen nicht nachfrage. Da muss ich richtig üben, dass ich das besser mache, weil ich auch ganz, ganz, ganz viel nicht verstehe. Deswegen kann ich deine Situation in dieser Hinsicht zumindest gut verstehen. Warst du alleine bei der Untersuchung oder war dein Mann, wart ihr damals schon verheiratet? Ja, da wart ihr verheiratet.
Da waren wir schon verheiratet, aber zu dem Zeitpunkt war mein Ziehpapa tatsächlich mit.
Okay.
Und der war im Wartezimmer. Mhm. Und ich kam dann aus dem Raum raus und er sah nur, dass ich geweint habe und er sagte, was ist los, was ist los? Und er hat mich dann so ein bisschen, mir ein bisschen Halt gegeben und hat mich dann ins Krankenhaus gefahren.
Okay.
Mein Auto ist dann stehen geblieben und er hat gesagt, du fährst auf gar keinen Fall. Ich durfte auch
ja,
nicht.
Ja.
Also du fährst auf gar keinen Fall und hat er mich ins Krankenhaus gefahren. Und okay. Mein Mann kam dann, ich habe den auf dem Weg angerufen und der kam dann von der Arbeit direkt nach Hannover ins Krankenhaus.
Das kann ich mir auch vorstellen, dieses, also mit deinem Ziehpapa zu reden oder mit deinem Ehemann und denen quasi zu sagen, was gerade los ist. Da spricht man ja einfach die Situation aus. Ist das nicht furchtbar? Also wenn man es so verbalisiert, wird es ja irgendwie auch wahrer. Leider.
Genau. Also ich wurde gefragt, was ist passiert, was ist los? Und meine Worte kann ich gar nicht mehr so genau sagen, aber ich habe auf jeden Fall versucht, so zu umschreiben, was los ist und dass es die Situation tatsächlich ernst ist. Und mein Mann ist eher sehr ruhig und ich gerate mal direkt in Panik und er ist sehr ruhig und er sagte dann zu mir, alles gut, ich kümmere mich um den Hund, ich packe deine Krankenhaustasche und ich komme, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut.
Okay.
Und als mein Ziehpapa noch dabei war, war ich auch sehr froh, dass er mich runtergeholt hat und gesagt hat, alles wird gut. Ist egal, was jetzt los ist, wir kriegen das alles hin.
Mhm. Wie ging es denn weiter? Dann warst du irgendwann im Krankenhaus und hast schon gesagt, da hat man dir ein bisschen erklärt, dann hast du dein erstes CTG bekommen. Wie waren dann die nächsten Schritte?
Dann haben wir mich im Krankenhaus nach dem CTG untersucht, weil ich hatte keine Venen. Was schon mal sehr gut war. Dann haben die mich im Krankenhaus untersucht und sie haben genau das Gegenteil ausgesprochen, was meine Frauenärztin sagte.
Aha, das heißt?
Das Kind kommt nicht, sie müssen sich keine Sorgen machen, der Gebärmutterhals ist gar nicht so dolle verkürzt, wie ihre Frauenärztin das sagte. Man kann sich da wohl leicht vermessen.
Das ist ja furchtbar.
Ja.
Also das ist ja einfach furchtbar. Das heißt, diese ganze... Ich meine, wir können schon ein bisschen verraten, es ist jetzt nicht so einfach weitergegangen, aber dieser Moment, wo du so furchtbare Angst hattest, wäre so einfach nicht nötig gewesen.
Genau. Also ich bekomme gerade Gänsehaut,
ja,
wenn ich darüber nachdenke,
ja.
Weil ich mich ein bisschen, veräppelt gefühlt habe. Ich habe das
gemein. Es ist wirklich gemein.
Und da stand halt Aussage Arzt gegen Aussage Arzt. Und du stehst da und du verstehst nur Fachchinesisch und wusstest gar nicht, was los ist. Und ich wurde nach Hause geschickt.
Okay.
Abends. Die haben gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ab dem Zeitpunkt musste ich dann wöchentlich zum Frauenarzt.
Und bist du zu deiner gleichen wieder gegangen?
Ich bin zur gleichen Frauenärztin gegangen mit dem Arztbericht und habe ihr die Situation erklärt. Wir haben in Ruhe darüber gesprochen. Und sie hat das auch ein bisschen belächelt, weil sie gesagt hat, vom Krankenhaus her, sie hätten mich da behalten müssen, sie hätten mich beobachten müssen. Sie konnte das nicht verstehen, dass das Krankenhaus eine andere Aussage tätigt als sie.
Okay.
Und das war für mich wieder verwirrend.
Ja.
Aber ich war schon so lange bei der Frauenärztin und hatte halt immer noch mehr Vertrauen in sie.
Okay.
Und bin halt auch weiterhin dann zu ihr gegangen.
Okay. Und wie ging es dir ab da? Also konntest du deine Schwangerschaft noch genießen? Konntest du schlafen? Hast du dein Kind damals schon gespürt?
Ja, ich hab es schon gespürt.
Mhm.
Und ich habe ab dem Zeitpunkt noch mehr Acht darauf gegeben, dass er tritt.
Mhm.
Ich hatte immer schon Angst, wenn er ein paar Stunden nicht sich bewegt hat.
Ja.
Dann hatte ich immer schon Panik. Die wöchentlichen Untersuchungen taten gut, weil ich dann immer auf dem aktuellen Stand war, wie es jetzt weitergeht. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl. Ich wurde sofort von der Arbeit befreit. Ich durfte nicht mehr arbeiten gehen.
Okay.
Weil ich halt auch gefragt habe, woher kommt sowas? Und sie sagte, Stress.
Ach, wirklich?
Du kannst so einen verkürzten Gebärmutterhals bekommen, wenn du zu viel Stress hast.
Ach.
Und meine Arbeit ist schon etwas stressiger. Aber nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht, dass es so auf die Schwangerschaft geht. Und deswegen wurde ich sofort aus der Arbeit rausgenommen. Also ich habe bis zum 6. Monat gearbeitet und ab dem Zeitpunkt durfte ich nicht mehr arbeiten gehen.
Aber es ist ja auch ein bisschen absurd manchmal, was man gar nicht so weiß, ne? Also ich hätte, ehrlich gesagt, man würde erwarten, dass ich mich vielleicht erstens in Situationen so, dass ich werde bald Mama und ich mache hier diesen Podcast, mich wie ein Profi mit all diesen Themen auskenne, ist halt aber auch überhaupt gar nicht so. Und ich hätte vor allem nicht gedacht, dass sowas wie Stress dafür irgendwie ein Indikator sein kann. Ist natürlich nicht so geil, weil der Stress hört natürlich nicht auf mit so einer Diagnose.
Richtig, also. Genau. Und du stehst dann da und denkst dir, okay, eigentlich, also die Arbeit ist für mich positiver Stress gewesen und nicht negativ.
Mhm.
Als ich dann nicht mehr arbeiten durfte, war ich zu Hause. Und
hattest viel Zeit zum Denken.
Hatte viel Zeit zum Denken. Ich durfte mich nicht viel bewegen. Also ein Spaziergang mit dem Hund, aber nicht länger als 20 Minuten, weil du merktest, ich habe den Druck dann gemerkt.
Okay.
Du nimmst deinen Körper auf einmal ganz anders wahr. Ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel nicht mehr lange gehen konnte, weil ich das Kind gemerkt habe, wie es nach außen drückt.
Okay.
Und hatte dann zu Hause auf jeden Fall viel Zeit und durfte nicht so wirklich viel machen.
Mhm. Gerade auch dieses Druckgefühl ist ja auch irgendwie was, kreiert man denn nicht jedes Mal, ist das nicht jedes Mal so ein Panikmoment, wenn man spürt und denkt, oh Gott, jetzt kommt er?
Ja, also das hatte ich am Anfang tatsächlich, dass ich dachte, oh nein, dieser Druck ist schon wieder da. Aber ich habe ganz gut angefangen, meinen Körper kennenzulernen. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier ist die Grenze und nicht weiter.
Okay. Dann, wie ging es weiter? Also ihr seid wöchentlich immer am Untersuchen gewesen, habt dich immer durchgecheckt, habt das Baby immer durchgecheckt. Wie ist der weitere Verlauf?
Genau, ich war dann auch sehr dankbar. Die regelmäßigen Untersuchungen waren dann soweit ganz gut. Bis auf die 31. Schwangerschaftswoche.
Mhm.
Ich ging wieder sehr leichtsinnig zum Frauenarzt. Naja, die zwei Termine davor waren positiv. Alles super.
Okay.
Mhm. Ich ging wieder sehr leichtsinnig zum Frauenarzt und Gebärmutterhals auf 1,5 Zentimeter.
Also noch weiter.
Genau.
Okay.
Wieder gleiche Aussage. Direkt auf dem direkten Wege ins Krankenhaus. Ich durfte nicht nach Hause, direkt ins Krankenhaus sofort untersuchen lassen.
Mhm.
Und diesmal habe ich mich ein bisschen entspannter gefühlt.
Ja, okay.
Weil ich die Situation von den 3 Wochen davor schon mal erlebt habe. Und dann dachte ich, okay, jetzt bleibst du ruhig. Du rufst deinen Mann an, erzählst das.
Mhm.
Du fährst selber ins Krankenhaus.
Mhm.
Und das habe ich gemacht. Wir sind ins Krankenhaus. Habe mich dann da vorgestellt. Und habe das alles sehr locker genommen.
Okay.
Weil ich nicht mehr so die Angst hatte.
Mhm.
Weil ich eigentlich dachte, okay, es ist wieder, das Krankenhaus erzählt mir wieder genau das gleiche wie beim letzten Mal.
Okay.
Und ich muss tatsächlich sagen, ähnliche Situation. Ich war im Krankenhaus, wieder ZTG angeschlossen und wurde dann untersucht. Und dann war der Gebärmutterhals auf 2. Also auch wieder leicht Vermessungen.
Mhm.
Dann hat sich da wohl gibt so eine Trichterbildung, haben sie mir auch nochmal alles erklärt. Und dann sagten sie, aber sie bleiben jetzt hier. Sie bekommen die Lungenreife.
Mhm.
Also ich habe beim Frauenarzt die erste Spritze bekommen.
Ja.
Und dann musste 24 Stunden warten, die nächste kriegen.
Okay.
Und ich habe einen Venenhemmer bekommen direkt.
Aber hattest du schon Venen?
Nein.
Aha.
Also ich habe am CTG keine Venen gehabt. Und ich habe trotzdem einen Venenhemmer bekommen.
Mhm.
Wurde stationär aufgenommen. Und habe dann die Lungenreife bekommen. Und da haben sie mir aber schon durch die Blume gesagt, das Kind wird nicht kommen. Brauchen sich keine Sorgen machen.
Okay.
Da war ich sehr erleichtert irgendwie.
Ja.
Aber auf der anderen Seite habe ich dann diesen Venenhemmer bekommen. Am Anfang wusste ich gar nicht, was das ist, bis ich erstmal nachgefragt habe. Und deswegen ist es so wichtig, nachzufragen, was jetzt passiert und nicht einfach mit sich machen lassen.
Ja, und auch die Zeit einfordern, ne?
Ja.
Also, dass sich jemand die Zeit nimmt, dir zu erklären. Weil das ist ja so eine Ausnahmesituation. Ich meine, selbst wenn eine Geburt irgendwie verläuft wie auf rosa Wolken, ist es ja einfach eine Ausnahmesituation, die man, selbst wenn man sie schon mal gemacht hat, irgendwie auch, glaube ich, beim zweiten und dritten Mal einfach krass ist. Und wenn es dann auch noch so ist wie bei dir, dass es eben nicht so läuft, dann ist, also kann ich mir das Gefühl dieser Hilflosigkeit weil man nicht versteht, was ist hier los, gut vorstellen. Also das ist auf jeden Fall was, was du auf jeden Fall mit auf den Weg geben würdest.
Ja, definitiv. Mhm. Und was ich auch auf den Weg geben würde, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, beim Frauenarzt zu erfragen, was wird gemacht, wie funktioniert das, dass man auch einfach das alles ein bisschen besser nachvollziehen kann, falls mal irgendwas ist.
Okay.
Ja, und also das haben sie mir beim zweiten Mal im Krankenhaus dann tatsächlich auch mehr erklärt. Ich habe es auch mehr eingefordert.
Mhm.
Und ja, aber wie gesagt, sie haben mir dann gesagt, ich muss mir noch keine Sorgen machen. Der Frauenarzt hat sich vermessen, aber die Lungenreife hat mir der Frauenarzt halt schon verpasst, deswegen musste ich die zweite Spritze auch kriegen.
Mhm.
Und ja, wurde dann halt stationär aufgenommen. Und
Durch diese Umstände, durch auch die Wehenhämmer und so, hast du dann irgendwie schon dich, also hast du irgendwie schon gewusst, oh, irgendwas ist hier schon doch deutlich anders als beim letzten Mal, oder?
Ja, also der Druck war mehr da. Also man hat wirklich den Druck deutlich auch gespürt. Deswegen konnte ich es dem Frauenarzt auch abkaufen, als er mir das gesagt hat.
Ja.
Als ich im Krankenhaus dann auch tatsächlich lag, da durfte ich auch nur liegen, habe ich meinen Körper dann auch nochmal so wahrgenommen. Aber ich war noch nicht auf die Geburt vorbereitet. Ich war im Kopf noch nicht so weit.
Mhm.
Deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass das Kind noch nicht kommt. Die Angst war natürlich da.
Ja.
Die Nächte waren schlimm im Krankenhaus. So ein Wehenhämmer, das ist pures Cortison. Du schwitzt die ganze Nacht. Das war echt schlimm. Krankenhaus generell, glaube ich, nicht so schön.
Ja.
Und dann halt noch mit der Angst, okay, vielleicht kommt dein Kind doch, vielleicht täuscht dich dein Gefühl.
Ja.
Weil irgendwie hatte ich dein Gefühl ja die letzten 3 Wochen auch immer getäuscht.
Ja.
Du dachtest, es ist alles gut und auf einmal ist es doch nicht gut.
Ja.
Ich hatte starke Stimmungsschwankungen, es war echt nicht einfach.
Ich kann mir vorstellen, dass man ja auch einfach so einen Plan von der Geburt hat. Man weiß schon, klar, es kann alles anders kommen. Klar, irgendwie kannst du so viel planen, wie du willst. Es passiert, wie es passiert. Aber dennoch hat man, was glaube ich auch ganz gesund ist, so eine gewisse positive Klappt-schon-Einstellung. Egal wie, klappt schon. Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass man sich davon selbst in so einer Situation irgendwie nicht so richtig von löst. Selbst wenn man merkt, oh, hier läuft was irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder.
Ja, genau. Also es war in der 31. Schwangerschaftswoche, wo ich im Krankenhaus war. Da war es tatsächlich so, egal, das wird alles gut gehen. Es wird schon klappen. Egal, was jetzt kommt, das klappt schon. Die Hebammen haben ja auch Mut gemacht. Ihr Kind ist überlebensfähig, machen Sie sich keine. Es ist egal, was kommt, wir kriegen das alles hin. Das war sehr, 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 sehr gut.
Und es gelang dir auch, diesen Gedanken halt anzunehmen und zu sagen, selbst wenn es jetzt schwierig wird, das Kind überlebt.
Und ich glaube auch, das hätte ich in dem Moment nicht so positiv gedacht, sondern alles negativ über mich übergehen lassen, dann wäre das vielleicht anders gekommen.
Ja.
Und ich war so positiv gestimmt, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, ich werde wieder fit, das Baby, der Stress, es wird alles wieder ein bisschen, geht wieder zurück.
Mhm.
Und du hast es auch tatsächlich gemerkt. Also es wurde dann wieder besser.
Okay. Ja. Aber dann irgendwie doch nicht mehr.
Aber irgendwie dann doch nicht mehr.
Ja.
Genau, dann kam die Situation, dass ich mit meiner Mutter noch unbedingt hier in Hannover auf die Infa gehen wollte.
Mhm.
Zur Babymesse unter anderem. Und hatte ganz, ganz viel Wasser in den Händen und in den Füßen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in der 34. Schwangerschaftswoche und ich musste, glaube ich, bei jedem Gang mich hinsetzen, weil ich völlig fertig war.
Okay.
Und das kannte ich so von mir gar nicht, weil ich eigentlich immer nicht
als
so schmerzresistent.
Als Tänzerin auch, genau. Ja, sportlich bist.
Genau, und schmerzresistent sowieso nicht so.
Mhm.
Und ich hatte dann unglaublich dolle Darmkrämpfe.
Mhm.
Und ich sagte zu meiner Mutter noch, Mama, irgendwie mir tut der Darm so weh. Ich weiß nicht, ich kannte dieses Gefühl nicht.
Mhm.
Dann bin ich nach Hause gefahren abends und haben wir uns noch einen Döner geholt. Dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe zu meinem Mann, zu André gesagt, oh André, ich habe immer noch diese Darmkrämpfe, das Baby liegt so komisch.
Mhm.
Und dann kam das, dann war das alles wieder locker und dann hatte ich wieder so Darmkrämpfe. Und dann sagte André zu mir, sag mal, Janine, das kommt hier alle paar Minuten, soll ich mal die Zeit stoppen?
Mhm.
Und ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, die Zeit zu stoppen. Wirklich nicht. Im Leben nicht. Und dann kam alle 7 Minuten der gleiche Schmerz. Und dann habe ich mir schon einen Reim drauf gemacht und dachte, ey, das kann doch keine Wehen sein. Mhm. Ich war immer guter Dinge und dachte, nein, das Baby kommt nicht zu früh. Ich sage, wir haben noch 6 Wochen, das kann nicht sein. Ich sage, es sind jetzt nur Wehen, wir bleiben jetzt mal ruhig. Und er sagte, ja, okay, aber wenn es dir schlechter geht, lass uns ins Krankenhaus fahren.
Mhm.
Ja. Ich habe mich bettfertig gemacht, bin auf Toilette gegangen und dann war die ganze Toilette voller Blut.
Oh Gott.
Und dann habe ich zu André gesagt, ich sage, André, die ganze Toilette ist blutig. Und dann hat er nur gesagt, okay, wir nehmen jetzt eine Krankenhaustasche und wir fahren jetzt entspannt ins Krankenhaus. Ganz ruhig.
Ja.
Und ich schon am Zittern. Und ich fange jetzt schon wieder an zu zittern, wenn ich darüber nachdenke. Wir ins Krankenhaus gefahren, auch in das gleiche, in Hildesheim, haben uns da vorgestellt. Und keiner konnte sich so richtig erklären, woher die Blutung kam.
Okay.
Der Gebärmutterhals war auch wieder verkürzt. Auf 1-2 oder so waren es dann nur noch. Ich habe die 2. Lungenreife bekommen.
Mhm.
Ich habe dann einen Wehenhemmer wiederbekommen, weil sie gesagt haben, sie sind noch in der 34. Schwangerschaftswoche. Lass uns wenigstens hinauszögern bis zur 35. Woche.
Mhm.
Weil ab da ist auf jeden Fall beim Baby alles ausgereift.
Okay.
Und dann durfte ich mich gar nicht mehr bewegen. Null. Ich war ins Bett gefesselt.
Im Krankenhaus?
Im Krankenhaus. Mhm. Ich durfte nur noch zum Pipi machen und da auch nur mit Unterstützung. Du hast den Druck dann richtig dolle gespürt. Mhm. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, jede Sekunde kommt dieses Kind.
Okay.
Also der Wehenhemmer, der hat auch was gebracht. Einen Tag, dass ich gar keine Wehen hatte. Und dann war es tatsächlich so schlimm in der Nacht. Und ich bin echt schmerzresistent. Und ich habe mich nicht getraut, eine Hebamme anzurufen, zu klingeln. Und habe mich nicht getraut zu sagen, ich habe so dolle Schmerzen. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und das ist so blöd von mir gewesen.
Also es ist erstmal in so einer Situation, glaube ich, gar nichts blöd. Also ich glaube, man handelt, wie man handeln kann. So, und das ist einfach so eine belastende Situation. Deswegen war es auf jeden Fall nicht blöd.
Ja, also ich kann auf jeden Fall nur jedem sagen, im Krankenhaus ist immer klingeln.
Ja.
Und dann war es irgendwann 4 Uhr morgens. Ich bin in der Zeit, ich habe so viel Blut die ganze Zeit verloren. Und
immer noch. Und keiner wusste,
warum. Also die Plazenta war nicht beschädigt, die haben die ganze Zeit mich untersucht, es war nichts. Und bei jedem Toilettengang war die Toilette blutrot und ich hatte einfach Angst.
Ja, natürlich.
Und aber die haben gesagt, durch das Wehenhemmer und durch die Lungenreife, da passiert nichts. Und irgendwann hatte ich solche Schmerzen und ich habe nur Wehen bekommen und die kamen wirklich regelmäßig. Und irgendwann in der Nacht um 4 habe ich geklingelt, weil ich nicht mehr konnte.
Ja.
Und dann hat die Hebamme gesagt, okay, wir bringen sie in den Kreißsaal, weil da können wir sie besser beobachten am ZTG. Und dann hat die Ärztin mich abgetastet und dann ist meine Fruchtblase auch schon geplatzt.
Okay. Ja. Und dann war klar.
Und dann sagte sie eigentlich noch sehr locker zu mir.
Ja.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt Antibiotika bekommen, weil meine Entzündungswerte im Körper zu hoch waren.
Okay.
Und als die Fruchtblase geplatzt war, hat sie gesagt, okay, also das Kind muss heute raus. Machen Sie sich aber keine Sorgen, ganz entspannt, wir holen das per Kaiserschnitt. Das kommt raus, heute im Laufe des Tages. Und ich war die ganze Zeit parallel am CTG angeschlossen und ich dachte mir, okay, ich habe in der Zeit meinen Mann angerufen und habe gesagt, du André, kümmere dich noch kurz um den Hund.
Aber
und
dann komm besser
und dann,
vorbei.
Genau, und dann komm ruhig ins Krankenhaus. Karl kommt heute.
Mhm.
Und der Gedanke war okay für mich. Die Ärzte haben gesagt, das Kind fühlt sich gut an, alles in Ordnung, keine Nabelschnur umgewickelt, alles gut. Die Ärztin kam gerade rein, wollte mich über die Risiken eines Kaiserschnittes aufklären, hatte die ganzen Papiere in der Hand. Auf einmal guckt sie auf CTG und die Herztöne waren weg.
Mhm.
In dem Moment kam sie zu mir gerannt, hat auf meinem Bauch diese Herztöne versucht zu finden. Dann hat sie die Hebamme gerufen. Und hat gesagt, hilf mir, wir brauchen die Herztöne, ich finde sie gerade nicht. Dann wurden beide komplett nervös. Und ich fing an zu zittern und mir liefen wieder die Tränen. Und ich war wie in Trance und dachte so, das kann jetzt nicht sein.
Ja.
Mein Baby stirbt jetzt hier nicht, das darf nicht passieren. Und dann hat sie einen Knopf gedrückt, dann klingelte es überall und dann sagte sie zu mir, sagte die Hebamme, mach dir keine Sorgen. Es kommen jetzt ganz viele Leute in den OP-Saal. Wir machen jetzt einen Notkaiserschnitt. Ich bin bei dir. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich hatte überall Adrenalin. Und ich habe noch meinen Mann angerufen auf dem Weg in den OP und habe nur gesagt, Notkaiserschnitt, und habe aufgelegt. Und ich war so froh, dass ich mein Handy dabei hatte. Habe die ganze Zeit gezittert und geweint. Und dann kam ich in diesen OP-Saal und es waren etliche Leute da und es hat überall geklingelt. Und es war wirklich sehr traumatisch, weil ich links und rechts gefesselt wurde. Dann hat man mir noch irgendwas erzählt. Mir wurde ein Vorhang vorgeschoben und dann war ich weg.
Mhm.
Und ich konnte an nichts mehr denken, außer hoffentlich stirbt mir das Baby jetzt nicht weg.
Mhm.
Das war echt schlimm. Und dann war ich weg. Das war einfach echt nicht schön. Ja.
Ich glaube das sofort. Und man merkt natürlich auch, dass es zusetzt beim Reden. Weil das natürlich nichts ist, was sich irgendein Elternteil so wünscht. Es ist natürlich gut, dass so wahnsinnig schnell reagiert wird. So, aber das ist natürlich was dir die Möglichkeit nimmt, zu verarbeiten, was gerade passiert. Also es sind natürlich Dinge, die irgendwie nicht gut zusammen funktionieren. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass alles so schnell passiert ist. Und es hörte sich auch so an, auch mit der Hebamme, dass man da ja schon wahrgenommen wurde und sie schon versucht hat, irgendwie dich zu beruhigen. Aber klar kann das die Angst nicht nehmen. So, das ist total klar. Und ich glaube auch, dass gerade weil man nicht vorbereitet ist auf so eine Situation. Klar, wie gesagt, weiß man, es kann anders laufen als gewünscht. Versteht man ja auch nicht, warum werden meine Arme festgemacht? Warum wird mir dieser Vorhang davor gehangen? Das hat natürlich alles seinen Sinn und Zweck, aber den versteht man natürlich in diesem Moment einfach überhaupt gar nicht. Wenn du da jetzt drüber nachdenkst, wie du es ja gerade machen musstest, weil du darüber sprechen musstest, was ist das irgendwie ein Gefühl von Verzweiflung, Angst oder was ist da so vorherrschend? Kannst du das sagen?
Ja, also es ist tatsächlich immer noch dieses Angstgefühl. Also es kommt immer noch hoch, und mein Herz fängt immer ganz doll noch an zu schlagen, weil ich das irgendwie auch, glaube ich, noch nicht so richtig verarbeitet habe. Also
ja.
Ich meine, das ist 4 Monate her.
Das ist nicht lang.
Ja.
Das ist wirklich nicht lang.
Das ist tatsächlich nicht lang.
Nein.
Aber auf der einen Seite versuche ich dann immer noch daran zu denken, wie toll er sich jetzt gemacht hat.
Mhm. Genau, weil das ist nämlich alles, es ist furchtbar, was passiert ist. Man hat es dir angehört und ich sehe es dir an. Aber es geht ihm gut. Er ist da. und ist wunderbar. Ich habe ihn nur vorhin in der Tragetasche gesehen. Ich durfte ihn mir noch nicht so richtig angucken.
Machen wir gleich.
Ein bisschen weiter weg. Aber gehen wir zum guten Ende quasi. Was war, als du wach geworden bist?
Ja, also ich bin dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später wach geworden. In dem Moment kam auch direkt mein Mann zur Tür rein. Dann schießen mir schon wieder die Tränen in die Augen. Und mir war auch ganz doll schlecht von der Narkose.
Mhm.
Und ich guckte so an mir runter. Ich habe mich nicht getraut zu fühlen.
Mhm.
Ich habe nur an mir runtergeguckt und habe gesagt, okay, das Baby ist nicht mehr da. Zur Sekunde kam dann die Hebamme rein und gratulierte mir zu einem Jungen. Wie soll er denn heißen, sagt sie. Oh, und ich guckte sie an und mein Mann griff in die Situation ein und sagte, Karl.
Okay. Das war der Moment, wo du erst wusstest, es ist alles gut gegangen.
Ja.
Dein Kind lebt.
Ja.
Okay.
Und die Ärzte hatten mit meinem Mann schon gesprochen.
Mhm.
Und er hat mir das dann in Ruhe nochmal alles erklärt und erzählt und was gelaufen ist, dass er aus dem Unterleib rausgekommen ist. Er hat direkt geschrien. Er wurde kurz beatmet.
Mhm.
Aber dann haben sie gemerkt, er kann alleine atmen. Und dann lag er halt auf der Intensivstation.
Und das ist eine Maßnahme gewesen, die man halt macht, wenn die so früh kommen? Oder war tatsächlich, das klingt jetzt so, als wäre es dadurch weniger dramatisch. Das meine ich so überhaupt gar nicht. Aber war tatsächlich irgendwas, warum er dort liegen musste? Oder war es vor allen Dingen einfach die Vorsorge, um zu gucken, ob alles wirklich gut ist?
Genau, also das macht man bei Frühchen. Die kommen raus und sie werden sofort beatmet, um denen halt Atmungshilfe zu geben, weil da ja eigentlich noch nichts richtig ausgereift ist.
Ja.
Ich hatte Glück in der 34. Schwangerschaftswoche, dass ich auch Schwangerschaftsdiabetes hatte.
Mhm.
Deswegen hat er schon 2200 Gramm gewogen.
Mhm.
Und deswegen auch einfach nur zur Vorsorge zu gucken, okay, atmet der oder braucht der Hilfe? Und dann haben sie gemerkt, der schafft das schon alleine, der ist schon kräftig genug. Das Beatmungsgerät können wir wieder wegnehmen.
Und dann hast du ihn sehen dürfen?
Nein, noch nicht. Also sehen dürfen ja, aber ich habe es körperlich nicht geschafft.
Okay.
Also der Kaiserschnitt hat mir sehr, sehr zugesetzt. Mhm. Die Narkose, der Kaiserschnitt.
Wahrscheinlich auch der ganze Stress.
Das zumal ich musste erstmal irgendwie mit mir zurechtkommen. Ich musste das erstmal alles kurz verarbeiten und verstehen. Und ich lag da und ich war einfach völlig fertig. Ich habe natürlich den Gedanken gehabt, Karl sehen zu wollen. Mhm. Aber mir ging es echt sehr, sehr schlecht. Und ich habe es nicht geschafft. Wir haben es probiert. Erst morgens um 6.30 Uhr ungefähr geboren. Und ich habe ihn abends dann um fünf habe ich ihn abends dann erst sehen können, weil ich es erst dann geschafft habe, vom Bett aufzustehen und in den Rollstuhl. Mhm. Und dann kam der Moment, als ich ihn gesehen habe. Mir liefen natürlich die Tränen und das war total schön. Aber es war für mich nicht so real, weil ich es nicht richtig erlebt habe, dass es mein Baby ist.
Ja, verstehe.
Also, und er tat mir total leid, er lag dann in diesem kleinen Kästchen und hatte überall Schläuche an sich dran und überall wann piepte es und die Geräte und ich habe mir das alles anders vorgestellt. Mhm.
Ich glaube, dass es sowieso irgendwie mit dieser Angst, die Herztöne sind weg, überlebt mein Kind das, man wird wieder wach und der Bauch ist leer irgendwie und dann sitzt man vor so einem Kästchen und sieht da dieses kleine Wesen. Also ich glaube, das kann sich fast nur surreal anfühlen, weil das irgendwie einfach nicht der Lauf ist, den es hätte nehmen sollen.
Ja, zumal du kannst den noch nicht richtig anfassen. Du kannst ihn nicht auf, du hattest ihn nicht auf deinem Bauch. Du musst dich 10-mal desinfizieren, was ich auch gut finde.
Ja,
aber
ja.
Alleine, du musst dich desinfizieren, um dann zu deinem Kind zu kommen. Das war alles so unreal für mich. Und dann sitze ich da im Rollstuhl. Ich konnte ja nicht mal mich hochbeugen und ihn so richtig anfassen. Und dann hat man mir nur gesagt, das ist dein Baby. Ja, das musst du dann glauben.
Ja.
Also jetzt glaube ich das auch.
Ja,
aber
ja,
in dem Moment war es echt schlimm, weil ich nicht darauf vorbereitet war, okay, dass er zu früh kommt, ist die eine Sache, aber ich war aber nicht darauf vorbereitet, dass er dann auf einmal noch auf die Intensivstation muss.
Ja.
In so einem Kästchen liegen muss.
Also war das auch gar nichts, was man vorher mit dir besprochen hat zum Beispiel?
Nein, okay. Gar nicht. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, dass sowas passieren kann. Und ja, dass wenn er zu früh kommt, dass er dann auf eine Intensivstation muss, damit habe ich nicht gerechnet. Das war mir nicht klar. War ich sehr leichtsinnig, irgendwie zu glauben, dass danach.
Naja, was heißt leichtsinnig? Ich glaube, wie gesagt, man möchte sich ja auch mit vielen Dingen aus Angst nicht auseinandersetzen, ne? Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, manchmal sich da so ein bisschen vorzuschützen. Deswegen finde ich das nachvollziehbar, dass man. Aber es hilft natürlich dann, wenn die Situation tatsächlich eintritt, überhaupt gar nicht, weil das irgendwie alles total überfordernd ist. Wie lange lag er in diesem Kästchen?
Also er war insgesamt 2 Wochen auf der Intensivstation. Mhm. Ich bin jeden Tag zu ihm hingefahren. Also ich wurde dann irgendwann entlassen und durfte dann zu jeder Zeit kommen. Ich durfte ihn immer besuchen. Musste ihn ja dann auch stillen. Also regelmäßig. Er hat zwar abgepumpte Milch bekommen und Pränahrung. Und wir haben ihn dann versucht, an Stillen ranzuführen. Es war am Anfang etwas schwierig, weil er natürlich noch nicht die Kraft dafür hatte.
Ja.
Er konnte mit einer Brustwarze noch nicht so viel anfangen, weil die noch so groß war für ihn.
Ja.
Aber nach den 14 Tagen war er dann so kräftig genug, dass er eine gewisse Anzahl an Millilitern alleine schafft. Mhm. Und dann haben sie gesagt, sie dürfen ihn mit nach Hause nehmen.
Wie war das wohl?
Das war total schön. Also wirklich richtig schön. Weil du fährst ins Krankenhaus und weißt, okay, ich mache diesen Weg jetzt zum letzten Mal.
Ja.
Packe mein Baby ein und dann geht's endlich nach Hause. Weil ich habe ganz viele Abende zu Hause gehabt, auch mit meinem Mann zusammen. Da saßen wir auf dem Sofa und haben nur das Bild auf dem Tisch gehabt von ihm und haben geweint, weil es so weh tat, dass er da jetzt in dem Krankenhaus liegen muss und du bist jetzt hier zu Hause. Ich meine, es war für mich auch zu Hause ganz schön, weil ich mich dann vom Kaiserschnitt erholen konnte.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz war es trotzdem unglaublich traurig. Aber als er dann zu Hause war, das war total toll. Also es war wirklich schön. Ich war natürlich nicht auf ihn vorbereitet.
Ja, also.
Klamottenmäßig.
Ja.
Ich habe nur Klamotten in Größe 62 gehabt. Ich glaube, ein Teil in oder zwei Teile in Größe 56.
Aber er war winziger.
Er war winziger. Er hatte Größe 46. Mhm. Und ich musste Klamotten organisieren. Das war sehr lustig.
Ja.
Weil ich hatte nur die Klamotten aus dem Krankenhaus und nichts anderes.
Ja.
Und es sah alles so übergroß aus. Und aber das war dann am Ende noch sehr lustig, dass er noch so klein war und ich ganz viele große Klamotten hatte. Und ja. Dann haben wir noch schnell kleine Sachen organisiert, was auch sehr schwierig ist übrigens.
Ja,
glaube ich. Also Frühchenklamotten zu finden, ganz, ganz schwer. Deswegen würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, mindestens einen Satz sich zu kaufen. Mhm. Egal, ob man es braucht oder nicht, aber ich würde es, damit man, wenn das Kind nach Hause kommt, dass du wenigstens einen Satz hast. Okay. Ich habe im Krankenhaus ja gar nicht darüber nachgedacht, als er da 2 Wochen auf der Intensivstation liegt, welche Kindergröße der hat. Also damit habe ich mich überhaupt nicht befasst.
Ja, da hat man ja auch andere Dinge im Kopf. Jetzt ist er 4 Monate alt.
Jetzt ist er 4 Monate alt, schon schön kräftig, wiegt schon 5 Kilo und lacht fleißig und wird richtig groß. Also man merkt natürlich, dass er ein Frühchen ist, weil der Entwicklungsstand tatsächlich aktuell ist von einem 2,5 Monate alten Baby. Also er dreht sich noch nicht und er nimmt auch noch nicht Sachen oder so. Das, was man jetzt eigentlich so machen müsste. Mhm. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also stört mich auch überhaupt nicht.
Ja.
Aber ich bin einfach nur stolz, dass er jetzt schon so groß geworden ist und dass er das alles so geschafft hat.
Dass ihr das so geschafft habt.
Dass wir das so geschafft haben, genau.
Weil da gehörst ja du, auch dein Mann, aber vor allen Dingen du und natürlich Karl, ihr gehört da ja alle zusammen zu.
Genau.
Das Thema ist schwierig zum Mut machen, tatsächlich. Aber kannst du trotzdem irgendwie noch irgendwas mit auf den Weg geben für Frauen, die Ähnliches erleben oder denen Ähnliches vielleicht bevorsteht, weil sie schon wissen, auch sie haben einen verkürzten Gebärmutterhals. Irgendwas, was dir vielleicht geholfen hätte in der Situation oder was dir tatsächlich geholfen hat. Du sagtest zum Beispiel, es war einmal der Gedanke, das Baby schafft das schon.
Genau. Also für mich war es am Ende sehr wichtig, dass ich immer positiv gedacht habe, dass ich Freunde, Familie in meinem Umfeld habe, die gesagt haben, egal was kommt, wir sind immer für dich da. Das ist sehr wichtig und dass man offen darüber spricht.
Ja.
Und ich bin, glaube ich, auch so ein Typ gewesen, der hat es immer angesprochen. Wenn man mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich immer gesagt, ich war im Krankenhaus, es ist das und das passiert. Dass man das nicht in sich hineinfrisst. Dass man, ich wollte jetzt kein Mitleid von irgendwem haben, aber ich wollte, dass das Thema auch einfach präsent ist, dass es passieren kann, dass Kinder zu früh kommen. Und das ist so wichtig, dass Leute darüber sprechen, dass sowas passieren kann und dass die Frauen das nicht in sich hineinfressen sollen.
Mhm. Weil es wirklich auch eine traumatische Erfahrung sein kann. Umso schöner ist es, dass Karl jetzt hier ist und dass es ihm gut geht, dass es dir gut geht, euch allen zusammen gut geht und dass wir darüber gesprochen haben. Ich danke dir sehr. Ich fand das sehr besonders und finde ich sehr wichtig und sehr mutig und sehr offen und bin dir da sehr dankbar.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon gesagt, ich fand das Gespräch unglaublich emotional und unglaublich toll und offen. Und ich bin Janine total dankbar, dass sie diese Geschichte mit uns geteilt hat und dadurch bestimmt viele Frauen angesprochen hat und allen gezeigt hat, dass sie nicht alleine sind und dass wir echt Unglaubliches schaffen, weil wir Frauen ziemlich, ziemlich, ziemlich großartig sind. Großartig ist im Übrigen auch Ninia Lagrande. Die Autorin spricht in der nächsten Folge mit mir über Inklusion. Ein total wichtiges Thema, was ebenso wie zum Beispiel die Frühgeburt, leider noch zu selten besprochen wird. Deshalb hört unbedingt wieder rein. Damit ihr keine Folge verpasst, solltet ihr sowieso den Abonnieren-Button drücken. Dann sagt euch Spotify und Co. jedes Mal, wenn es losgeht mit einer neuen Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal, ihr Wunderbaren.